Die Vorstellung, dass der Erlöser eine Hochzeit braucht, sprengt viele fromme Kategorien. Gleichzeitig durchzieht das Bild von Braut und Bräutigam die Bibel von den ersten Seiten bis zur Offenbarung. Gott sucht nicht nur schuldlose Menschen, sondern eine geliebte, mit ihm geeinte Partnerin. Während die Geschichte auf das Hochzeitsfest des Lammes zuläuft, leben Christen mitten in einer verwirrenden religiösen Landschaft, in der wahre Braut und religiöse Fälschung äußerlich oft ähnlich aussehen. Gerade deshalb ist es entscheidend, die biblische Linie zu verstehen. Wohin führt Gottes Plan, was bedeutet es, zur Braut Christi zu gehören, und wie hängt das kommende Hochzeitsfest mit unserem heutigen Leben vor Gott zusammen? Der Bräutigam und seine wahre Braut. Wenn Johannes den Täufer Jesus kommen sieht, ruft er: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Kurz darauf spricht derselbe Johannes aber auch von ihm als vom Bräutigam. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. In diesen beiden Sätzen liegt eine ganze Geschichte verborgen. Christus ist nicht nur das Opferlamm, das das Gericht trägt und die Schuld tilgt, er ist zugleich der Liebende, der sich eine Braut gewinnen will. Erlösung ist darum nicht das Ziel, sondern der Anfang. Wo die Sünde weggenommen wird, wird Platz geschaffen, damit eine Beziehung entstehen kann, eine Bundeschaft, in der Christus und sein Volk sich einander zu eigen werden. Das Kreuz reinigt die Bühne, die Hochzeit erfüllt sie. Eines Tages sagte Johannes der Täufer: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser Vers macht deutlich, dass Christus als das Lamm gekommen ist, um die Sünde der Welt wegzunehmen. Später wies Johannes der Täufer auch darauf hin, dass Christus der Bräutigam ist. Er sagte: Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihn hört, freut sich mit Freuden über die Stimme des Bräutigams. So wird im Evangelium nach Johannes Christus sowohl als das Lamm offenbart, das gekommen ist, um die Sünde wegzunehmen, als auch als der Bräutigam, der gekommen ist, um die Braut zu haben. Das Ziel Christi ist nicht einfach, die Sünde zu entfernen, sein Ziel ist es, die Braut zu haben. Am Ende der Schrift sehen wir, wohin diese Linie führt: die heilige Stadt, das neue Jerusalem, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut, ist das Bild der erlösten Menschheit in innigster Einheit mit dem dreieinen Gott. Parallel dazu erscheint in demselben Buch eine andere Gestalt, eine große Hure, in der religiöse Sprache, äußerer Schmuck und geistliche Formen mit Selbstverherrlichung, Machtstreben und geistlichem Ehebruch vermengt sind. Gold, Perlen und Edelsteine finden sich auf beiden Seiten, bei der Braut und bei der Hure. Doch bei der einen spiegeln sie die Herrlichkeit des Bräutigams wider, bei der anderen steigern sie den eigenen Glanz. Die Frage, die sich durch die Geschichte der Gemeinde zieht, ist deshalb nicht nur: Glauben Menschen an Christus, sondern auch: Wo stehen sie? In welchem Gefüge, unter welchem Einfluss, in welcher inneren Ausrichtung? Die Geschichte Daniels im babylonischen Exil beleuchtet das. Er lebte in Babel, aber sein Fenster stand offen nach Jerusalem hin, sein Herz blieb auf Gottes Stadt und Gottes Haus ausgerichtet. So ruft Christus als Bräutigam heute nicht zu religiöser Neutralität, sondern zu einer klaren, liebenden Parteilichkeit für ihn. Inmitten von Vermischung, Tradition und frommer Selbstdarstellung formt er sich eine Braut, die ihm gehört, mit ihm rechnet und sich von seiner Liebe prägen lässt. Wer sich von dieser Liebe treffen lässt, entdeckt, das eigene Leben steht nicht mehr unter dem letzten Vorzeichen der Schuld, sondern unter der Zusage, in eine Hochzeit hineingeführt zu werden. Das gibt Mut zu einem klaren, einfachen Ja zu Christus, auch dort, wo es bedeutet, sich von bequemen, aber untreuen Strukturen innerlich zu lösen und sich neu auf den kommenden Bräutigam auszurichten. Am folgenden Tag sah er Jesus zu sich kommen und sagte: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihn hört, freut sich mit Freuden über die Stimme des Bräutigams. Darum ist diese meine Freude zur Fülle gelangt. Christus als Lamm zu kennen, schenkt Frieden, Christus als Bräutigam zu erkennen, schenkt Richtung. Zwischen diesen beiden Offenbarungen entfaltet sich ein Leben, das nicht bei der Vergebung stehen bleibt, sondern in eine Liebesgeschichte hineinwächst. Die Spannung zwischen Braut und Hure, zwischen Jerusalem und Babylon, muss niemand aus eigener Kraft lösen, sie wird in der Nähe zu Christus durchsichtig. Wo sein Wort unser Herz erreicht und seine Gnade uns neu ausrichtet, klärt sich allmählich, wohin wir gehören. So wird Nachfolge weniger zu einer Kette von Pflichten, sondern zu einer Antwort auf die Einladung des Bräutigams. In diesem Licht darf selbst ein unscheinbarer Alltag kostbar werden, jeder Schritt der Treue, jede kleine Abkehr von religiöser Fassade hin zu ehrlicher Gemeinschaft mit ihm ist ein Stich im Kleid der Braut, das er sich bereitet. Die zwei Gewänder, Errettung und Belohnung. Wenn die Offenbarung die Braut beschreibt, heißt es, und es wurde ihr gegeben, dass sie bekleidet werde mit glänzendem, reinem Leinen, denn das feine Leinen sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Auffällig ist der Plural, Gerechtigkeiten. Es geht nicht um die eine Gerechtigkeit Christi, in der wir vor Gott gerechtfertigt werden, sondern um eine Vielzahl von gerechten Ausdrucksformen, die aus einem Leben mit Christus hervorgehen. Die Schrift zeichnet dazu das Bild zweier Gewänder. Das erste ist das Gewand der Errettung, Christus selbst als unsere objektive Gerechtigkeit. Paulus bekennt, er wolle in ihm angetroffen werden, wobei ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist. Dieses Gewand wird nicht erarbeitet, es wird uns im Augenblick des Glaubens angezogen wie dem verlorenen Sohn das beste Gewand. Jeder Glaubende ist dadurch fähig, vor dem Thron der Gnade zu stehen. Und es wurde ihr gegeben, dass sie bekleidet werde mit glänzendem, reinem Leinen, denn das feine Leinen sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Diese Gerechtigkeiten beziehen sich nicht auf die Gerechtigkeit, die wir für unsere Errettung empfangen. Die Gerechtigkeit, die wir für unsere Errettung empfangen, ist objektiv, damit wir der Anforderung des gerechten Gottes entsprechen, die Gerechtigkeiten der überwindenden Heiligen hier hingegen sind subjektiv, damit sie der Anforderung des überwindenden Christus entsprechen. Das feine Leinen weist daher auf unser überwindendes Leben hin, auf unseren überwindenden praktischen Lebenswandel. Es ist der Christus selbst, den wir aus unserem Sein heraus ausleben. Daneben steht jedoch das zweite Gewand, das Hochzeitskleid. In dem Gleichnis vom Hochzeitsmahl wird ein Mann gefunden, der zwar im Saal ist, aber kein Hochzeitskleid anhat. Der König spricht, bindet ihm Füße und Hände und wirft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Das ist kein Bild ewiger Verdammnis, sondern ein Bild verlorener Teilhabe am Fest des Königreiches. Es berührt die Frage, ob das, was wir objektiv in Christus empfangen haben, auch subjektiv in unserem Wandel Gestalt gewinnt. Das feine Leinen der Braut ist der Christus, der nicht nur für uns, sondern in uns lebt, uns durch den Heiligen Geist prägt und umwandelt, bis unser Charakter, unsere Reaktionen, unser Umgang mit Zeit, Geld und Menschen von seiner Gerechtigkeit durchzogen sind. Man könnte sagen, das erste Gewand wird uns geschenkt, damit wir nicht draußen bleiben müssen, das zweite Gewand wächst, indem Christus in vielen Situationen unseres Lebens zur Antwort wird. Beide Gewänder widersprechen einander nicht, sie gehören als Gabe und Antwort, als Rechtfertigung und Umwandlung zusammen. Vor dem Hochzeitsfest wird Christus seine Gläubigen vor dem Richterstuhl offenbar machen, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder die Dinge empfange, die er durch den Leib getan hat, gemäß dem, was er praktiziert hat, es sei gut oder schlecht. Dort geht es nicht um die Frage, ob wir Kinder Gottes sind, das klärt das erste Gewand, sondern darum, ob unser Leben dem Bräutigam entspricht. In dieser Perspektive bekommt der unscheinbare Gehorsam des Alltags Gewicht, ein Wort, das nicht gesprochen wird, weil Christus sanftmütig ist, eine Tat, die getan wird, obwohl sie niemand sieht, eine Entschuldigung, die ausgesprochen wird, weil seine Wahrheit in uns Raum gewinnt. All dies sind Fäden im feinen Leinen, das die Schrift Gerechtigkeiten der Heiligen nennt. Diese Sicht will nicht in Angst führen, sondern in Würde, Gott nimmt unser Leben ernst, weil er es würdig erachtet, zur Hochzeit seines Sohnes beizutragen. Darum hat das Bewusstsein der zwei Gewänder eine tröstende und zugleich wachmachende Botschaft. Niemand muss in sich selbst nach einem Hochzeitskleid suchen, die gleiche Gnade, die uns das erste Gewand angezogen hat, will auch das zweite weben. Wo Christus unser Vertrauen ist, wird er Stück um Stück auch unser Leben stiel. In den Augen der Welt bleiben solche Veränderungen oft unbemerkt, doch für den Bräutigam sind sie kostbar. Die Aussicht, einmal in einem von ihm selbst gewirkten Gewand vor ihm zu stehen, kann den heutigen Weg erhellen, kein Schritt mit ihm ist vergeblich, kein verborgenes Ja zu seiner Gerechtigkeit wird übersehen. So wird die Hoffnung auf das Hochzeitsfest nicht zu Druck, sondern zu stiller Freude, der, der uns gerettet hat, formt uns zugleich zu Menschen, die seine Nähe genießen können. und es wurde ihr gegeben, dass sie bekleidet werde mit glänzendem, reinem Leinen, denn das feine Leinen sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Und in ihm angetroffen werde, wobei ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist, die Gerechtigkeit, die aus Gott und aufgrund des Glaubens ist. Wer die zwei Gewänder der Schrift erkennt, findet einen Weg zwischen Leichtsinn und Leistungsdruck. Die Sicherheit der objektiven Gerechtigkeit in Christus bewahrt davor, die eigene Würdigkeit ständig in Frage zu stellen, die Würde des Hochzeitskleides bewahrt davor, das geschenkte Heil in Gleichgültigkeit zu verwalten. In dieser Spannung darf ein Alltag entstehen, in dem kleine Akte der Treue ihr Gewicht aus der kommenden Begegnung mit Christus beziehen. So wird der Gedanke an den Richterstuhl nicht zur Drohung, sondern zur Verheißung eines Tages, an dem sichtbar wird, wie viel Christus in einem begrenzten Menschenleben hat wohnen und wirken können. Hochzeitsfest und Königreich, die überwindende Braut. Die Hochzeit des Lammes steht in der Offenbarung nicht isoliert, sondern eingebettet in eine dramatische Abfolge, das Gericht über Babylon, die Entrückung der Heiligen, der Richterstuhl Christi im Luftraum und die Aufrichtung seiner sichtbaren Königsherrschaft. Paulus fasst den Moment der Entrückung so, denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Liebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden, weil der Herr selbst mit einem Befehlsruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen wird, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die Liebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn. Entgegen in die Luft, und so werden wir allezeit beim Herrn sein. Dieser Luftraum zwischen Himmel und Erde ist der Schauplatz für zwei eng verbundene Ereignisse, die Offenbarung der Gläubigen vor dem Richterstuhl und die Hochzeit des Lammes. Wenn der Herr vom Himmel zur Erde herabkommt, wird er eine Zeit lang in der Luft verweilen und sich dort um bestimmte Angelegenheiten kümmern. Der Richterstuhl Christi wird in der Luft aufgestellt werden, und auch die Hochzeit wird dort stattfinden. Nach diesem Gericht und nach der Hochzeit wird Christus mit den von ihm Auserwählten als sein Herr herabkommen, um in der Schlacht von Harmagedon gegen den Antichrist zu kämpfen. Wenn die große Hure gerichtet ist und alles religiöse Blendwerk weichen musste, ertönt im Himmel ein mächtiges Halleluja, und die Stimme der Menge ruft, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Frau hat sich bereitet. Die sich bereitende Braut und das anbrechende Königreich gehören innerlich zusammen. Diejenigen, die als Braut und als geladene Gäste am Hochzeitsmahl teilnehmen, werden zugleich als Herr mit Christus erscheinen, wenn er zur Schlacht von Harmagedon kommt. Das Hochzeitsfest ist somit das Tor in das tausendjährige Königreich, in die Zeit, in der Christus mit seinen Überwindern über die Völker regiert. Die Bibel spricht darum von einer besonderen Seligkeit, an dieser Hochzeit und dieser Königsherrschaft teilzuhaben, noch bevor Gott am Ende aller Dinge alles in allem sein wird. In dieser Perspektive gewinnt die heutige Zeit ein stilles, aber starkes Gewicht. Was jetzt als Gemeindezeit erlebt wird, ist Vorbereitungszeit für Braut und Mitregenten. Der Heilige Geist wirkt durch die Jahrhunderte hindurch, um eine Braut hervorzubringen, die nicht nur äußerlich organisiert, sondern innerlich gereift ist, die als Leib Christi zusammengefügt und als Braut Christi geschmückt ist. Darum ist geistliches Wachstum nie nur privates Vorankommen, sondern Teil einer viel größeren Bewegung auf die Hochzeit des Lammes hin. Wer in diesem Licht auf sein Leben schaut, sieht nicht nur Kämpfe, Brüche und Verzögerungen, sondern auch eine leise, beharrliche Linie der Treue Gottes, der sein Werk nicht abbricht, bevor die Braut bereit ist. Diese Sicht will Hoffnung wecken. Die Zukunft der Welt endet nicht in der Dunkelheit des Gerichts, sondern in der Freude eines Hochzeitsfestes und in einer gerechten, heilsamen Herrschaft Christi. Das Wissen, dass unsere Tage in diese Geschichte eingewoben sind, gibt auch müden Schritten Sinn. Selbst wenn vieles unvollendet bleibt, trägt Christus das Versprechen in sich, seine Braut vollendet vor sich zu stellen. Wer sich heute an dieser Hoffnung festmacht, darf gelassener mit der eigenen Unreife umgehen und zugleich mutiger in kleinen Schritten der Überwindung leben. Das kommende Hochzeitsfest ist keine Vertröstung, sondern ein Ziel, das das heute erhält. Die Liebe, die uns dort in vollkommener Gemeinschaft begegnen wird, begleitet und formt uns schon jetzt. Relevante Schriftstellen: Offenbarung Kapitel 19 Verse 1 bis 10, Offenbarung Kapitel 17 Verse 1 bis 6, 1 Thes. 4, 15 bis 17, Offenbarung Kapitel 20 Verse 4 bis 6, Matt. 26, 29, 2, Pet. 3 zu 8. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus Christus, du Lamm Gottes und kommender Bräutigam, danke, dass du nicht nur unsere Sünde getragen hast, sondern uns als deine geliebte Braut gewinnen willst. Richte unseren Blick weg von religiöser Verwirrung hin zu dir allein, damit wir innerlich bei dir sind, auch wenn um uns vieles unklar bleibt. Stärke in uns das Vertrauen, dass deine Gerechtigkeit uns vollkommen kleidet und dass dein Geist unser zweites Gewand bereitet, indem du unseren Alltag verwandelst. Lass dein leises Wirken in uns stärker sein als jede Stimme der Angst oder des Vergleichens und erfülle uns mit der lebendigen Hoffnung auf das Hochzeitsfest des Lammes und die kommende Herrschaft mit dir. Bewahre uns als Teil deiner Braut, bis du kommst, und erfülle uns schon jetzt mit der Freude deiner bevorstehenden Hochzeit. Amen.